Herzlich willkommen bei Wie schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Mein Name ist Marco Schreuder und das Thema heute: Wie schaffst du das? Gründen. Wir haben heute zwei Gäste, und zwar Bobby Hermann-Turner. Sie startete den Bloggersein Curvect und erzählt von ihrer Gründung, an die sie sich sehr gut erinnern kann. Und Antoinette Romberg ist bei uns. Sie gründete einen ganz besonderen, nämlich einen handwerklichen Coworking Space, nämlich den Werksalon, und bezeichnet sich selbst als Enablerin für Gründerinnen und Gründer. Und was das bedeutet, erzählt sie uns gleich selbst. Ja, wie schaffst du das Gründen? Wir wünschen eine erhellende und eine gute Unterhaltung. Ich freue mich, heute zwei Gäste bei mir begrüßen zu können, und zwar Antoinette Romberg, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Bobby.
Hallo.
Bobby, du hast gerade eine Firma gegründet.
Mhm, ja.
Und du, Antoinette, du bist eine Beraterin quasi für das ganze Gründen.
Ja? Unter anderem, ja.
Und darüber wollen wir heute reden. Mhm. Wie schaffst du das Gründen? Wie kam es dazu, dass du überhaupt eine Beraterin in diesem Bereich bist?
Ich bin Betriebswirtin, habe auf der Wirtschaftsuniversität studiert, bin spezialisiert auf Innovation, auf Neues und Entrepreneurship, also das Unternehmerische, das es braucht, Neues umzusetzen. Und bin so von einem Projekt zum anderen gekommen, habe dann zwei Unternehmen selber gegründet. Und natürlich, wenn man die Erfahrung hat, dann kann man sie auch noch besser weitergeben. Und so bin ich quasi in eine Enabler-Rolle, ich würde es nicht unbedingt Beratung nennen, Enabler-Rolle gekommen.
Enabler ist ein schöner Begriff. Ja, aber du tust ja auch als Unternehmerin enablen. Du hast einen Coworking-Space, wenn ich das so nennen darf.
Ja.
Aber einen etwas außergewöhnlicheren. Erzähl uns mal.
Ja, der Werksalon ist ein Co-Making-Space. Es geht ums Machen. Was du daraus machst, ist deine Sache, ob du es unternehmerisch machst oder aus Hobbygründen. Und was wir dort machen, ist, wir haben eine offene Tischlerei für die Produktion von Möbeln und eine Atelierwerkstatt, wo selbstständige und Hobby-Handwerkerinnen, also von der Tapeziererin zum Produktentwickler, zum Prototypenentwickler, zur Restauratorin, dort ihre Tätigkeit und ihre Leidenschaft ausleben.
Sehr spannend. Und du, Bobby Hermann-Turner, so heißt er ja im kompletten Namen.
Genau.
Du hast eine Firma gegründet, und was ist das für eine Firma? Du kannst natürlich jetzt auch hemmungslos Werbung machen.
Curvect ist Österreichs erstes Blogmagazin, womit ich schon hemmungslos Werbung mache. Ich habe mich spezialisiert auf das Thema Plus Size, das heißt aufs Thema große Größen. Ich komme aus der PR, habe einige Jahre in der PR gearbeitet und habe dann aber mitbekommen, dass das Thema Bloggen und auch Plus Size schön langsam mehr Fuß fasst bei uns in Österreich, und habe mit einem ganz kleinen Blog gestartet, und das war mir nicht genug. Und so habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, wie kann man das größer machen, was kann man besser machen? Und habe dann Curvect gegründet und arbeite seitdem im Bereich Plus Size als Bloggerin und auch mit Unternehmen zusammen.
Jetzt gibt es vielleicht Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was Plus Size bedeutet.
Das ist immer der Kardinalsfehler, das sollte man gleich erklären. Ja. Das ist alles, was zum Thema große Größen geht. Also man könnte es auch unschön als dicke Menschen bezeichnen, das mögen aber nicht immer alle. Plus, das ist ein so viel schönerer Begriff. Und deswegen Plus als große Größen.
Das unterstützen wir, oder?
Ja, ja. Absolut.
Und wie waren deine Erfahrungen so als Gründerin? Wann hast du gegründet und wie ist das über die Bühne gegangen?
Also ich habe dieses Jahr im Oktober, ist es dann dreijährig, mein Unternehmen. Ich habe mir länger überlegt, ob ich gründen soll, habe einfach gemerkt, okay, da ist vielleicht ein Markt da, und dachte mir, wie stelle ich das jetzt mal am besten an? Ich habe gewusst, meine finanziellen Reserven sind nicht so groß, und jetzt wirklich durch die Gründungsphase, die ja doch ein bisschen gedauert hat, bei mir war es gar nicht so lang, aber doch ein Dreivierteljahr, einfach so durchzukommen. Mhm. Und haben wir dann gedacht, okay, wo kann ich hingehen? Wer kann mir helfen? Und habe durch andere Selbstständige, ich habe mich sehr stark mit Einzelunternehmerinnen vernetzt in der Zeit, und habe gehört, dass es eben beim AMS das Unternehmensgründungsprogramm gibt. Und dann habe ich in der PR-Agentur gekündigt und bin dorthin gegangen, habe mich beworben, wurde Gott sei Dank genommen und konnte so einsteigen in die Unternehmensgründung.
Und wie waren deine Erfahrungen? Wo waren die größten Schwierigkeiten aus deiner Sicht? Also von der vagen Idee bis zu diesem Moment, wo du plötzlich einen Gewerbeschein in der Hand hattest.
Ein Konzept hatte ich relativ schnell, was Curvect jetzt sein soll. Wo ich wirtschaftlich damit hin will, war mir im ersten Moment noch nicht so ganz klar. Also es ist ein großes Thema. Wo kann ich da Geld verdienen? Das ist immer der erste Punkt. Wo kommt das Geld her? Weil die Idee selber ist ja wunderbar. Aber wenn ich nichts damit verdiene, brauche ich mich nicht selbstständig machen. Das war ein großer Punkt für mich. Also womit kann ich hier Geld verdienen? Und dann war so ein bisschen das Thema, was gründe ich eigentlich? Weil Curvect ein Blog ist, stand so ein bisschen im luftleeren Raum, als was ich mich selbstständig machen kann. Und es hat eine Zeit gedauert, bis klar war, dass ich eine PR-Agentur gründe. Weil ich damit eben auch mehr Möglichkeiten habe, den Blog zu betreuen, meine eigenen Veranstaltungen zu machen, was auch dazu gehört. Aber da hat schon, das war schon problematisch zu wissen, was ich da machen soll. Und auch, es gab auch niemanden, der mir wirklich kompetent helfen konnte in dem Moment.
Weil das auch etwas ist, was es noch nicht gab.
Ganz genau. Also, dass sich Influencer, Blogger, YouTuber selbstständig machen, das ist in Österreich seit einigen Jahren der Fall. Aber es ist doch noch so neu, auch im Wirtschaftskammerbereich, dass man es nicht richtig zuordnen konnte damals.
Antoinette, ist das so eine Geschichte, wie du sie haufenweise kennst, in deiner Enablerinnenrolle?
Ja, also das sind zwei Themen, die wir da hören. Das eine ist das Bürokratiespiel, das Letztere, was du angesprochen hast. Das ist halt so die Regulatorien, ja. Ich mache was Neues, das entweder man kennt, man weiß nicht, in welchen Gewerbeschein das fällt, oder ich brauche eine Gewerbeberechtigung. Hab sie aber nicht, muss daher eine außerordentliche Gewerbeberechtigung organisieren, telefoniere 100 Mal mit irgendwelchen Magistraten und der Kammer und sonst was, bin total verzweifelt und da geht voll viel Zeit drauf, bringt de facto keinen Umsatz. Und vom Umsatz lebt man. Also das Bürokratiespiel ist das eine, da sage ich immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, lasst euch nicht wahnsinnig machen, immer die Ministerienseiten zuerst und die Magistrate, das Unternehmen- und Serviceportal, gerade zum Thema Gewerbeordnung, welcher Gewerbeschein, konsultieren. Die Wirtschaftskammer hat da gute Rechtsberatung diesbezüglich auch. Natürlich, gerade wenn ihr mit einer neuen Tätigkeit herankommt und die gibt's in den freien Gewerben noch nicht, dann muss man halt auch Verständnis dafür haben, dass die Leute eventuell überfordert sind, nicht immer auch alles total auf die Waagschale legen, aber sich nicht wahnsinnig machen lassen und auch im Bewusstsein, dass das zwar in der Betriebswirtschaft würde man sowas als Hygienefaktor bezeichnen. Das ist sowas wie Duschen, das gehört dazu, das muss man machen, aber man steht nicht den ganzen Tag in der Dusche, man ist nicht hauptberuflich Duscher.
Aber da wäre eine Entbürokratisierung und dann etwas Vereinfachung schon auch hilfreich, wenn ich das richtig verstanden
habe. Wie viel Zeit haben wir in dem Podcast?
Also, dann sagst du vielleicht einfach nur ja.
Über diese Dinge muss man drüber, die sind nicht sonderlich schwierig, aber man tendenziell in der Gründung hängt man sich ständig an schwierigen Themen auf. Mhm. Das ist nicht das schwierige Thema. Das ist ein Thema,
es
wo man durch
muss. Zu sein,
das ist
oder?
Scheinschwierig. Das ist scheinschwierig und man lässt sich als jemand, der sich da noch nicht auskennt, man lässt sich ein bisschen verrückt machen damit. Ob das jetzt ein Gewerbe ist oder eine Betriebsanlagengenehmigung und sonst was. Mein Tipp, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Lest da alles durch, was im Internet diesbezüglich steht, immer von den öffentlichen Stellen, dann für Rücksprachen mit den Behörden und frag sie, wie ist das nochmal definiert? Dort in ihrer Broschüre habe ich gelesen, X, Y und Z, sagen Sie mal bitte, wie das ist. Und dann kommt man drauf, dass erstens alle miteinander meiner Meinung nach eh recht kooperativ sind und man relativ schnell draufkommt, vor allem wenn man was Neues macht, dass dieses Neue halt noch nicht geregelt ist und man eventuell das halt für mal der Erste ist oder die Erste, die dann Anstoß haben muss und die Ersten, die kriegen immer ein bisschen einen Shortcut, aber in der Betriebswirtschaft sagt man, ein Early Mover, ein First Mover hat auch seinen Vorteil.
Ja.
Genau, aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist die Frage, die du angesprochen hast, und zwar die erste, wie verdiene ich Geld? Okay, das ist die wichtige Frage. Und mein Tipp an Gründerinnen ist, hängt euch nicht an der Bürokratie auf, die bringt in Summe nichts, das muss man nur machen, sondern konzentriert euch mit, was will ich tun vom Hirn her, mit wem will ich es tun vom Herz her und wie will ich es tun, quasi die Materialisierung, die Verkörperung von etwas, egal ob das jetzt die finanzielle Angelegenheit ist oder Zeitkomponente oder Ortkomponente, wie soll es sein? Und dann gibt's da immer mehrere Möglichkeiten. Und die Smartness und das, was man sich, glaube ich, auseinandersetzen sollte, ist, ich schreibe die mehreren Möglichkeiten auf. Das ist de facto jetzt in deinem Fall, ja. Du hast gesagt, du machst einen Blog für Plus-Size-Größen, Da gibt es mehrere Zielgruppen, die das eventuell potenziell interessieren könnte. Es gibt auf alle Fälle die Privatperson, ja, die entweder selber plus size ist oder plus size gefährdet ist oder plus size war. Okay? Dann gibt es Unternehmen, die eventuell plus size Mitarbeiterinnen haben und Mitarbeiter, die dort Probleme haben. Dann gibt es Organisationen, die irgendwo mit sind. Da gibt es Industrien, die damit Geld verdienen. Also man automatisch findet man verschiedene Player und die haben alle ein Problem oder Bedürfnis. Und ich kann da zu etwas beitragen. Ob ich das will oder nicht will, ist eine andere Sache. Aber die Frage ist, ich schaue mir das alles an. In meiner Welt nennt man das Geschäftsmodellentwicklung. Man schaut sich an, wer hat welches Problem oder welches Bedürfnis. Wo kann ich was beitragen zur Lösung? Mhm. Und bei dem Wem schaue ich mir an, wer ist denn das? Wie viele gibt's von denen? Was haben die für Zahlungsbereitschaft? Was haben die für verfügbares Einkommen? Gibt's Budgets? Und so entscheide ich, mit wem starte ich. Das, was ich sage, ist nicht nur meine Erfahrung natürlich, das ist inzwischen, kann man nachgoogeln, ein Tool, das ich sehr gerne verwende in dem Bereich, heißt Lean Canvas, ist inzwischen openleancanvas.com und ist ein empirischer Leitfaden, wie ich mein kleines Geschäftsmodell, Problem, Lösung, Zielgruppe und mit wem Preis mal Menge, was kann ich bei wem verlangen und wie oft kann ich das tun? Vor allem, wenn ich in der Dienstleistung bin, kann ich irgendetwas nicht 100.000 Mal machen. Ja, also das unskalierbare Geschäftsmodell.
Das war nicht etwas, was die, was AMS dir mitgeteilt hat.
Nein, nein, nicht. Ich lache gerade ein bisschen, weil es ist wunderbar, das zu hören. In der Praxis, bei mir zumindest, war es so, dass ich nicht ganz so organisiert an die Sache rangegangen bin. Also ich verstehe, dass es gut wäre, das zu tun, ist mir vollkommen bewusst, aber praktisch gesehen habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen, mit wem kann ich ein Geschäft machen und habe erstmal in dem Bereich, ich habe nicht so viele Möglichkeiten gesehen, wie du es jetzt sagst. Das finde ich übrigens sehr cool. Dankeschön. Ich werde mir meine Gedanken machen, meine Hausaufgaben.
Das ist nicht zu spät.
Aber ich hatte einfach eine gewisse Idee und an die bin ich rangegangen. Ich habe dann mit der Zeit gemerkt, darüber sprechen wir vielleicht später auch noch, dass meine Idee eine schöne Idee war. Und so gut ich das alles auch recherchiert habe und Kontakt aufgenommen habe zu gewissen Unternehmen, mit denen ich arbeiten wollte, dass es sich dann nicht so kristallisiert hat, also dass ich das nicht umsetzen konnte. Das ist ein ganz, ganz großes Thema auch. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich das
und das überlegt. Ist, also das ist total normal, okay? Ja. Das ist danke, dass du das sagst. Also ich habe ein Baby, das ich vor mich hin denke. Das finde ich, ich bin verliebt in dieses Baby, in diese Idee. Und dann mache ich es und komm, muss man dann irgendwann eingeschalten, das rennt überhaupt nicht so, wie man das vorgestellt hat. Und das ist normal. Und wir nennen das in der Betriebswirtschaft empirische Iteration, also empirisch vom Feld. Das Feld, der Markt, kommt zurück zu mir und spiegelt mal, niemand will das. Oder die Menschen brauchen das doch nicht so stark, wie ich geglaubt habe. Okay, also erstens, das passiert. Zweitens, das kann man, das passiert automatisch und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder das passiert, wenn du schon Fixkosten am Laufen hast, außerhalb von einer Finanzierung bist, ob das jetzt ein AMS-Unternehmerprogramm ist oder dein Sparbuch, das sich zu Ende neigt. Im schlechtesten Fall hast du schon laufende Fixkosten, das heißt, du hast irgendwann einen Mietvertrag unterschrieben und du hast schon Mitarbeiter angestellt und du realisierst das erst dann. Okay? Das ist super stressig und da sage ich, das ist nicht notwendig.
Ja.
Weil lernen kannst du vor einer Gründung, einen Markt testen kannst du noch in einem, in einem sicheren Bereich, wo andere Dinge noch existieren. Ja? Und ein Produkt testen kannst du, ein Produkt oder eine Lösung oder eine Dienstleistung, testen, ohne dass es gibt. Das Schlagwort heißt Minimal Viable Product, MVP. Okay? Und da geht es darum, dass du eine Idee so minimalisierst, so klein machst, die ist nicht fertig. Das Design ist nicht in deinem Blog jetzt. Der Blog steht nicht, das, die Corporate Identity gibt es nicht, sondern es gibt quasi nur verbal kommunizierbar und eventuell auf Papier die Idee, was mache ich, für wen mache ich, warum macht es Sinn, wie wird's und wie verdiene ich Geld? Okay? Und ich frage die Leute, die es angeblich brauchen oder zahlen sollen, wenn das nicht die gleichen Personen sind. Und mir hat einmal ein amerikanischer Investor gesagt, wenn ich selber als Gründerin den Markt nicht aufmachen kann und meine ersten 100 Kunden akquirieren kann, wie um Gottes Namen soll es jemand anderer können? Und an das halte ich mich immer wieder, wenn ich mir denke, okay, wenn ich nicht die ersten 100 Yeses einkassiert habe, dann mache ich es nicht. Und das kann ich am Telefon machen, das kann ich virtuell machen, ohne dass Kosten laufen.
Da, Das klingt schön. Wo warst du in meiner Gründungsphase? dazu sei gesagt, dass ich gemerkt habe, der Plaza als Markt klingt schön. Ja. Klingt in den USA schon sehr gut, ein paar Milliarden schwer. Klingt in Österreich weit weniger gut. Es freut mich, dass ich eine Wegbereiterin bin. Das sage ich ganz ohne Eitelkeit, weil so schön ist das nicht. Und es macht viel Spaß, es ist viel Potenzial und gibt viele Möglichkeiten. Allerdings, so sehr ich auch am Anfang ein bisschen getestet habe, also ich habe es sicher nicht in dem Ausmaß gemacht, in dem du jetzt darüber sprichst, aber so sehr ich auch schon angefangen habe während des Unternehmensgründungsprogrammes, und das ist eine heikle Geschichte, denn man darf währenddessen eigentlich keine Werbung für sein Unternehmen machen. Du darfst noch nicht wirklich nach außen gehen beim AMS, wenn du im Unternehmensgründungsprogramm bist. Ich finde übrigens, an dieser Stelle
ist das ein Fehler? Gesagt. Ist das so? Hast du das schon gehört?
Also nein, ich habe das nicht gehört, aber also ich frage mich immer, was ist das Verbot? Also hinterziehe ich Steuern, hinterziehe ich eine Sozialversicherung, hinterziehe ich eine Umsatzsteuer und bin ich schon gewerblich tätig? Ja. Okay? Ja. Wenn das nicht ist, okay? Dann spreche ich, und ich weiß nicht um Gottes Namen, warum das irgendwie verboten sein soll. Also da frage ich mich, das zum Thema Bürokratie und an was man sich alles halten soll und sonst was, ja. Das bringt da gar nichts.
Also du darfst definitiv nichts damit verdienen, das war mir auch klar. Aber es wurde eben auch gesagt, man soll das eigentlich so nicht machen. Ich musste ja auch schon Werbung machen, denn wenn keiner meinen Blog kennt, wie soll man ihn lesen? Also du musst ja Leser generieren. Ja, okay. Das bedeutet, du musst nach außen gehen. Ja? Also das ist, und da wollte ich eben dazu sagen, so sehr ich das am Anfang auch ein bisschen auch ausgetestet habe, ich habe auch Leser bekommen und bin eben zu den Unternehmen gegangen, mit denen ich arbeiten wollte.
Super.
Das war alles schön und gut. Und am Anfang hieß es ja, ja, ja. Dann hatte ich gegründet, dann war ich da. Und dann hieß es auf einmal, aber vielleicht doch noch nicht so, und wir trauen uns noch nicht und vielleicht machen wir es doch anders.
Das ist ein super Punkt. Also das ist für mich das geschenkte Jahr. Das ist das geschenkte Jahr auch von Familie und Freunden im besten Fall. Man erzählt, was man machen will. Die sagen, die sind nervös, ja. Okay, und sagen, voll super, es klingt wow, viel Glück, klingt total cool.
Wie
bravo.
Mutig und
ja?
So. Ne?
Ja. Okay. ich sage immer, okay, also wenn ich Kunden suche und potenzielle Partner, okay, man geht vor wie beim Golfspielen. Golfspielen spielst du von einem Loch zum anderen. Du fangst natürlich in der näheren Umgebung an Leute, die du kennst, die dich kennen. Okay. Und die Idee ist, man testet, man sagt, was man machen will und fragt den anderen, ob er das gut findet und inwiefern er das gut findet. Zum Beispiel würde es jetzt schon als erster Kunde wäre er schon dabei, würde er zahlen. Mhm. Also quasi wie Crowdfunding, nur trocken. Ja, also ohne real, sondern, okay. Und dann, egal was der sagt oder nicht sagt, es zählt nicht so sehr, weil die Person kennt mich und mag mich eventuell. Das ist ein bisschen manipuliert. Mhm. Ich frage die Person, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Kennst du jemand, jetzt in deinem Fall mit der Curvex würde ich sagen, kennst du jemand, der eventuell plus size ist oder plus size gefährdet ist, jemand aus plus size in der Familie oder im Unternehmen hat, den das, was ich mache, auch interessieren könnte? Mhm. Okay? Tu mir einen Gefallen und mach eine Intro für mich. Mhm. Okay? Ich würde gerne mit der Person telefonieren. Und dann sind wir schon in einem Rahmen, die Personen kenne ich nicht mehr persönlich, da kann ich eher das nehmen, was die mir für Feedback geben. Und dann führe Gespräche über das potenzielle Problem, das ich den Leuten unterstelle, wo ich angeblich die Lösung dafür habe. Okay, ich rede aber über ein Problem und nicht über die Lösung. Dann frage ich irgendwann, wie wichtig ihnen das ist. Dann komme ich drauf, wie du richtig gesagt hast, dass meine Annahme gar nicht so top wichtig ist. Mhm. Okay? Das ist Learning Nummer 1, das ist so. Mhm. Jetzt ist man smart und sagt, aha, okay, Ohren auf, Augen auf, ich höre wirklich, was diese Person sagt, was sie mir berichtet, und dann entwickle ich neue Ideen, was ich daraus machen könnte. Und jetzt kommt Opportunity Recognition, das ist das, was man Unternehmen unterstellt. Es kommt eine Opportunity und sie jumpen drauf, obwohl es ein bisschen was anders ist, was sie sich ursprünglich gedacht haben, aber hat immer noch in deinem Bereich was mit Plus Size zu tun und mit dem, was du kannst. Und du fragst eine Person, ob die ihr XY, ob sie erster Kunde sein will. Und wenn sie ja sagt, dann machst du den Sack zu. Das ist kein Ja, ruf mich dann später wieder an, sondern ja. Und das ist der Moment, wenn ich da noch nicht drüber nachgedacht habe, was es kostet, mache ich eventuell beim ersten Kunden einen Fehler und bin entweder zu teuer oder zu billig oder was auch immer. Aber dann sag was, okay, und schau, was die Person sagt. Mhm. Wenn die Person sagt, ja, ich bin dabei, weißt du, das ist vollkommen in der Price Range. Wenn die Person sagt, weißt du, aha, da hat's was. Mhm. Und dann verzieh ich mich nicht und sag, oh shit, ich hab die kalte Dusche bekommen. Ja. Oh mein Gott, das war furchtbar. Sonny sagt, kannst du mir helfen zu verstehen, warum du zögerst? Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Mhm. Sei bitte ganz ehrlich.
Und auch die Gründe zu erfahren. Ist natürlich, es der Preis, das Produkt
das
oder was
ja
auch
das,
immer?
Was, ja. Das ist ja testen und darum empirisch eher qualitativ angesehen. Die ersten 100 Kunden exploriere ich qualitativ. Mhm. Das heißt, die will alles, die ganze Farbvielfalt von diesen Bedürfnissen und Lösungen kennenlernen. Ich will kein Ja und Nein, nicht quantitativ, mhm. weil da muss was perfekt sein, ja, wo irgendjemand sagt, will ich nicht. Mhm. Aber am Anfang sind wir ja noch nicht perfekt. Ja, es fehlt an allen Ecken und Enden. Und wenn du solche Gespräche führst und deine kalte Dusche generierst, wirst du erstens wird man besser, man wird ja. viel mutiger, ja. okay? Und man lernt auch, wo man sich positionieren kann. Und das ist die Survival-Strategie zum Thema, nicht nur habe ich einen Business Case gefunden, mhm. der, mit dem ich Geld verdienen kann, sondern welcher ist der interessanteste? Mhm. Es gibt in meiner Welt und in diesem Lean Canvas, kann ich euch sehr empfehlen, Lean von Marga und Canvas von Alles auf einen Rahmen. Da braucht man nicht 50 Seiten Businessplan schreiben, sondern bring es einmal auf ein Zettel Papier und dann lass es dabei und dann redest mit Leuten. Okay? Du brauchst jetzt auch nicht 30 Seiten dich reinschreiben, mhm. wie großartig die Sache mhm. ist, sondern test einfach mal, ob das halbwegs true ist, was du da annimmst. Mhm. Und in dieser Methode hast du immer mehrere Optionen und Early Adopter, okay, sind Adoptiererinnen, potenziell Kunden, Kundinnen, egal ob jetzt im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich, die irgendwie eine höhere Bereitschaft haben, da bei dir mitzumachen. Entweder weil der Problemdruck höher ist, mhm. okay, ja. oder sagen wir jetzt mal, ein Unternehmen hat große Themen im Plus-Size-Bereich, weil es Diskriminierungsfälle gibt, mhm. okay, also ja. hoher Problemdruck, okay, die könnten ja. vielleicht auf deine Expertise als Expertin zurückkommen, mhm. oder ich bin in einem Werbebereich oder bei Privatpersonen, die andere Schwierigkeiten mit dem Thema haben. Ich habe mehrere Zielgruppen und je mehr ich die kennenlerne, weiß ich, welche sind diejenigen, mit denen ich arbeiten will, mhm. und welche sind diejenigen, die es am ehesten, denen es sich nicht einreden muss, mhm. oder am wenigsten einreden muss.
Okay.
Von denen es am meisten gibt. Mhm. Und da hast du mehrere Kategorien, für wen du dich entscheidest. Und dann fangst du mal mit einer an. In Summe werden das alle deine Kunden.
Okay, also danke. Von der, nicht nur Theorie, sondern von der guten, studierten, gängigen Praxis zu meiner Praxis. Da ist das ein bisschen anders natürlich. Mhm. Wie gesagt, jetzt lerne ich sehr viel. Danke, Marco, für die Einladung.
Deswegen machen wir das hier. Du bist Case und Expertin. Also hat super funktioniert.
Ja.
Alle meine Fragen, die ich vorbereitet habe, werden von selbst beantwortet. Ich muss sie gar nicht stellen.
Was gezeichnet. In meinem Fall war es dann so, ich hatte schon gegründet. Also wir sind nicht mehr bei, ich schaue noch und überlege noch, sondern ich hatte schon gegründet und es hat so nicht funktioniert.
Mhm. Ganz normal.
Der Weg bis dahin war länger und war auch, das muss ich schon noch dazu sagen, ich habe im ersten Moment auch nicht gegründet, um jetzt Millionen zu verdienen. Also ich bin jetzt nicht rangegangen und gesagt, ich werde jetzt reich. Es wäre sehr schön, aber nein, sondern ich mache das auch wegen der Sache. Und ich habe ganz viele Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer kennengelernt, die genau so an die Sache rangehen, weil es ihnen am Herzen liegt oder weil sie sich selbstständig machen möchten. So, also war mir klar, ich werde erstmal nicht reich. Am Ende stand aber schon, ich möchte gerne durchs Leben kommen, gut mit dem, was ich tue. Und ich war am Anfang bereit, mehrere Hürden zu nehmen, mehr zu investieren, habe mich sehr stark eingebracht und sehr viel investiert, um eben die Leute, die Unternehmer, die ich ansprechen wollte, abzuholen. Und habe eben gemerkt, no way. Also so funktioniert es nicht, es kommt viel zu wenig rein, um zu überleben. Mhm. Und war aber da schon selbstständig. Das heißt, ich habe mir aber von Anfang an auch überlegt, was ist meine Fallback-Option?
Ja.
Wenn es denn überhaupt nicht funktioniert, was bedeutet das für mich? Und dazu muss man sagen, ich bin jetzt Ende 30, jetzt habe ich es laut gesagt. Mir war klar, wenn ich mich aus dem Erwerbsleben als Angestellte rausnehme, ganz einfach ist es nicht unbedingt zurückzukommen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich lerne. Und meine Fallback-Option war immer, okay, ich gehe einfach zurück in meinen Beruf. Das heißt, als ich gemerkt habe, es läuft nicht ganz so, wie es sein soll, habe ich begonnen, mich auch zu bewerben. Und ich habe auch diverseste Jobs angenommen. Ich habe liebe Freunde, die mich kurz eingestellt haben und Leute, die Aushilfen gebraucht haben und habe solche Dinge gemacht. Aber ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, was kann ich hier tun? Denn finanzieren musst du dich. Und in der Zeit, wenn du zu großen finanziellen Druck hast, überlegst du nicht gut. Die Entscheidungen, die du da triffst, sind grundsätzlich nicht die richtigen Entscheidungen. Aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung heraus, wenn der Druck einfach zu groß ist, kann ich keine vernünftigen Entscheidungen treffen.
Ja? Also mein Rat ist ja immer, egal ob ich jetzt irgendein Medizintechnikunternehmen gründe und rein vom Excel schon mal zig Millionen Euro brauche oder EPU quasi und weniger Investitionskapital brauche. Mein Tipp ist schon zum Thema Finanzierung. Erstens, Dinge dauern länger, als man glaubt. Mhm. Zweitens, Dinge kommen anders, als man glaubt.
Yep.
Vorbereitung ist immer meine beste Freundin. Das meine ich mit dieser Vorbereitung, indem dass man einen Markt testet, trainiert man wie bei einem Marathon. Mhm. Und das ist nicht, wie du richtig sagst, man ist gestresst, weil Dinge nicht funktionieren. Mhm. Und wenn ich dann aber das erste Mal über was anderes nachdenke, dann ist der Druck so hoch, dass ich dann auch nicht kreativ bin.
Okay? Richtig.
Das heißt, für unterschiedliche Zielgruppen, Märkte, Produkte, Pricings davor im Trockenen zu testen und potenzielle Kunden zu akquirieren, ohne dass ich gewerblich tätig bin, ich spreche über eine Sache, okay? Hilft auch, vorbereitet zu sein in Momenten, wo ich mit dem Rücken an der Wand stehe,
ja.
Okay? Und kreativ, Opportunity Recognition, kreativ werden muss. Das, was ich zum Thema Finanzierung oft sage, das, was ich mir zusammenrechne in einem Excel-Sheet, okay, kann doppelt so großartig werden, doppelt so lang dauern und darum doppelt so viel kosten.
Mhm.
Okay. Und mein Tipp ist immer, erstens, Fixkosten versuchen gering zu halten am Anfang, okay, weil Dinge länger dauern und Dinge anders
also
werden.
Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, soll ich ein Büro machen oder Homeoffice machen? Genau. Soll ich Angestellte haben oder alleine anfangen?
Das ist zum Beispiel, also wir im Werkstatt und machen es so, wir ziehen Handwerker und Handwerkerinnen an, die gewerblich produzieren. Mhm. Das kostet was, weil wir die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen. Die kommen zu mir in die Gründungsberatung, schreiben mir einen Business Case und sagen, sie wollen einziehen. Dann sage ich, du, das kostet für einen Tischler zwischen 400 und 600 Euro im Monat. Das erhöht deine Fixkosten enorm. Tu mir einen Gefallen, gründ ruhig, akquirier deine Projekte und du kommst zu variablen Kosten. Wenn du ein Projekt hast, kommst du in den Werkstatt und produzierst es. Mhm. Okay? Deine Werkstattkosten werden gezahlt über den Kundenauftrag. Und fange mal an, line up ein paar Kundenaufträge, so damit du dich wohlfühlst in dieser ganzen neuen Welt, die ersten paar Monate und das erste Jahr ist ja sowieso sehr, man schläft wenig, ständig muss man Dinge beantworten, wo man sich das noch nie überlegt hat, stressig. Das heißt, und dann, wenn du dich dran gewöhnt hast und weißt, das ist ein Leben und ich habe auch gutes Feedback, die ersten zahlenden Kunden sind total wichtig fürs Rückgrat von jedem, okay, hast du dir mal akquiriert, stehst schon mal gerade da, dann hast du zum Beispiel den Werkseller noch kennengelernt, weißt, was du hier bekommst und was du hier zahlen musst und ob du das deckeln kannst und dann kannst du einziehen. Mhm. Also Fixkosten wirklich variabel zu halten, das ist pro Auftrag und nicht fix. Die eine Sache. Die zweite Sache, persönlicher Lebensunterhalt. Mhm. Entweder man findet eine Strategie, wie man das anders finanziert. Mhm. Zum Beispiel, ist schön, wenn man zu zweit ist, ein Partner springt ein und covert einen großen Teil.
Ja.
Oder man kann es irgendwie minimalistisch fahren. Prinzipiell, selbst wenn du es minimalistisch fährst, sage ich, stell das erste Jahr auf.
Mhm.
Über Fremdkapital oder Eigenkapital, das Ersparte, oder Family, Friends and Fools.
Mhm.
Oder Crowdfunding.
Mhm.
Okay? Crowdfunding, eine schöne Opportunity von Crowdfunding ist nicht, dass ich ein Video machen muss und sonst was, sondern ich muss dieses Ganze, was mache ich, für wen ist es gut, warum braucht es jemand, zu welchem Preis? Das denke ich nicht nur bei mir am Blatt Papier durch, sondern ich gehe raus damit und kriege, ohne, egal ob ich es will oder nicht, ich kriege das Feedback. Und das ist super, wenn ich das im Trockenen kriege, wenn ich bloß ein Video mit dem Handy produziert habe und nicht schon gekündigt habe und genau. Also zur Finanzierungsstrategie sage ich immer, stellt das erste Jahr auf als Option A und dann überlege ich mir, was ist, wenn die Option A nicht funktioniert und es doppelt so lang dauert, als ich glaube. Was ist die Option B? Wenn man so vorbereitet ist, meiner Erfahrung nach, dann das, was die als im ersten Jahr, glaube ich, fertig macht, ist dieses ständige, eine neue Sache kommt, ich habe keine Ahnung, was das ist, wie drauf reagieren soll, was ich jetzt da sage und es sind andere Themen. Und Der psychische Stress steigt und wenn dann auch ein finanzieller Stress dazu kommt, im persönlichen Lebensunterhalt, dann ist es super krass.
Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen, wenn man überhaupt einmal die Idee hat, zu gründen oder wenn das so im Hinterkopf mal plötzlich so langsam auftaucht, man könnte sich ja eigentlich selbstständig machen. Ja? Welche Fragen sollte man sich dann überhaupt stellen oder gibt es da auch vielleicht eine psychologische Komponente? Was für ein Typ muss man sein oder kann eigentlich jeder und jede Person selbstständig werden? Gibt es da Tipps?
Es gibt wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit Persönlichkeitseigenschaften von Unternehmern und Unternehmerinnen beschäftigen. Und da gibt es dann auch den vollen kritischen Fight, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja? Also quasi, ob man risikoaffin sein muss oder ob man sich gern in ungewissen Situationen eher wohlfühlt und solche Dinge. Ich kann das nur persönlich beantworten. Für mich war die Selbstständigkeit irgendwann eine Kur, weil ich relativ immer wieder gelangweilt war von dem, was ich getan habe und mehr wollte und meine Arbeitgeber und Chefs und Chefinnen mit mir schon eine Herausforderung hatten, weil ich gierig war nach allem Möglichen und das halt in gewissen Settings nicht immer möglich ist. Und die Kur insofern für mich war, ich bin jemand, der kein Problem mit Verantwortung hat. Und ich mag es eher, wenn ich selber schuld bin, als wenn irgendjemand anderer schuld ist und ich kann da nichts machen. Und von dem her war es bei mir das Feeling, ich verantworte Dinge selber. Wenn es schief geht, bin ich selber schuld, aber dann muss ich den Fehler an mir suchen.
Ja, das muss ich schon noch sagen, das gehört dazu. Also ich habe auch einige Freunde, die selbstständig sind, einige, die angestellt sind. Und was ich einfach ganz stark gemerkt habe, ist erstens der Drang, Dinge selbst machen zu wollen. Das heißt, wirklich eigenständig angehen zu wollen, was nicht im Beruf nicht immer so möglich ist. Ich will eigenverantwortlich sein. Das bedeutet eben auch, und das muss man sich vollkommen klar sein, es gibt niemanden, der dann schuld ist. Es gibt niemanden, der dir helfen kann. Wenn du um 2 Uhr morgens da sitzt und dein Kunde erwartet um 8 Uhr diese Präsentation und du weißt einfach nicht, was du tun sollst, ist 2 Uhr in der Früh eh schon recht spät darauf zu kommen, aber dann ist es einfach so, du musst da durch. Das muss dir klar sein. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es ein wahnsinnig schönes Gefühl ist, wenn du das alles selbstständig auf die Beine stellen kannst und sehen kannst, dass du das selber machen kannst. Und dann finde ich es auch wichtig zu wissen, ich habe jetzt gerade am Anfang, mittlerweile ist es etwas besser, auch nicht immer, aber gerade am Anfang, ich habe 24/7 gearbeitet. Da gab es kein Wochenende und es gibt auch keinen Feiertag, sondern das hat mich immer begleitet. Curfect war immer bei mir. Curfect war über Weihnachten bei mir, wenn ich bei der Familie gesessen bin. Curfect war immer da. Und das ist etwas, was bei anderen, bei Freunden, die ich hatte, die angestellt sind, zu Diskussionen geführt hat, weil sie immer gemeint haben, hallo, du musst ja auch mal, das kann so wichtig nicht sein. Und ich habe ihm gesagt, Curfect ist mein Baby. Das ist mein Baby, das ist meine Geburt, das ist mein Kind sozusagen.
Man hat eine Beziehung, und das nicht? Ist so. Das ist ja, genau. Wahrscheinlich auch das andere, wenn man angestellt ist, möglicherweise.
Genau, richtig. Und das ist wirklich was einfach immer ein Teil von einem.
Das führt jetzt zu meiner Abschlussfrage. Was ist das Schöne am Unternehmerinnen-Dasein? Ganz kurz, was ist das Schöne am Unternehmerinnen-Dasein?
Das ist eine gute Frage, ich überlege gerade. Für mich ist es, etwas neu gestalten zu können, ein Themenfeld, in meinem Fall ein Themenfeld ganz neu vorbringen zu können, die Erste zu sein, die das tut. Ich kann es eigenständig tun, ich kann es tun, wo ich will. Ich habe mit interessanten Menschen zu tun, kann ganz, ganz spannende Dinge umsetzen und bin absolut ungebunden. Das finde ich persönlich sehr schön.
Ja, also ich kann da nur zustimmen. Freiheit.
Ich glaube, zum Thema Gründen kann man noch sehr, sehr viele Podcasts machen. Und ich nehme an, dass dieses Thema öfter auftauchen wird bei Wie schaffst du das? Ich danke ganz herzlich fürs Kommen und es war sehr spannend. Und alle, die jetzt zugehört haben und gründen wollen, wünschen wir doch einfach viel Erfolg und vor allem viel Spaß.
Absolut, ganz genau.
Absolut.
Es ist nahezu unmöglich, alle Tipps, die wir heute gehört haben, zusammenzufassen. Wir probieren es trotzdem mit einer Checkliste. Die Bürokratie ist nicht das wichtigste Thema und das darf man im Gründungsprozess nie vergessen.
Die wichtigsten Fragen lauten vielmehr, was will ich tun, mit wem will ich es tun und wie will ich es tun. Lean Canvas, einfach nur googeln, das ist ein sehr hilfreicher Leitfaden. Es ist zudem hilfreich, zuerst als Gründerin ein Netzwerk um sich zu schaffen und zu testen, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung funktioniert. Die Fixkosten sollte man am Anfang gering und variabel halten. Und Antoinette Romberg hat mich explizit gebeten, vor allem auf die vielen Gründerzentren, wie etwa auf der Wirtschaftsuniversität oder auf der Technischen Universität und so weiter, hinzuweisen. Man muss auch dort gar nicht studiert haben, aber es gibt viele Förderungen und viele gute Tipps. Eine inspirierende Umgebung ist überhaupt viel wichtiger. Man sollte sich nicht von Skepsis in seinem eigenen Umfeld aufhalten lassen. Es gibt auch viele Communities, wie zum Beispiel Impact Hub und ähnliche. Man soll sich einfach informieren, wo die eigenen Communities zu Hause sind. Ja, das war die Folge Wie schaffst du das Gründen? Ich hoffe, es war interessant. Bitte abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder in Spotify und wir hören uns das nächste Mal bei Wie schaffst du das?
grünewirtschaft.at